Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Proteste gegen das WEF, in Davos bleibt es ruhig, in Genf setzt die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. Kaum Gewalt in Irak, ohne größere Zwischenfälle wählt das Stimmvolk neue Regionalparlamente. Demonstrationen in Russland, im ganzen Land wird gegen die Regierung Putin protestiert, der Kreml organisiert Gegenproteste. Israel 10 Tage vor der Entscheidung. Der Wahlkampf ist laut, aber Argumente fehlen weitgehend. Und Tiere im Gefängnis. Als Therapeuten. Echo der Zeit mit Hans Ineichen und zunächst jetzt Stefan Wüttrich. Er hat den Nachrichtenüberblick.
In Genf ist es nach der Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum WEF zu Auseinandersetzungen gekommen. Noch immer liefern sich vermummte Demonstrationsteilnehmer Scharmützel mit der Polizei. Die Polizei hatte mit den Organisatoren des Anti-WEF-Protests abgemacht, dass vor der Hauptpost Ansprachen stattfinden dürften. Danach müsse die Kundgebung aufgelöst werden. Knapp 200 Kundgebungsteilnehmer hielten sich aber nicht daran und versuchten, in die Genfer Innenstadt vorzudringen. Dabei flogen Glasflaschen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummischrot ein. Mehrere Personen wurden festgenommen. In Davos selbst haben sich am Mittag mehr als 100 Menschen zu einer bewilligten Kundgebung gegen das WEF versammelt. Diese Demonstration verlief ohne Probleme. In der Nähe des Kongresszentrums, wo das WEF stattfindet, warfen einige der Demonstrationsteilnehmer Schuhe in Richtung des Tagungsortes. In seiner Ansprache sagte der grüne Nationalrat Joe Lang, das WEF sei nicht Teil der Lösung der globalen Krise, sondern selbst ein Teil des Problems. Japan will den asiatischen Ländern mit umgerechnet 19 Milliarden Franken helfen, die Folgen der Wirtschaftskrise zu mildern. Dies hat der japanische Regierungschef Taro Aso an einer Diskussionsrunde am Weltwirtschaftsforum angekündigt. Zugleich appellierte Aso an die Staatengemeinschaft, die Landesgrenzen aus Angst vor der Rezession für ausländische Güter nicht zu schließen. Auch der britische Premierminister Gordon Brown betonte, der Freihandel und die internationale Zusammenarbeit seien der einzige Weg aus der weltweiten Wirtschaftskrise. Das Bundesamt für Verkehr BAV droht der Cisalpino AG mit dem Entzug der Konzession. Weil die Züge unter anderem schlecht gewartet sind und häufig Verspätungen haben, will der Bund bis Ende Februar wissen, wie die Cisalpino AG die bestehenden Probleme lösen will. Das BAV hat eine entsprechende Meldung der NZZ gegenüber Schweizer Radio Dieres bestätigt. In Irak sind die Wahlen für die Provinzbehörden zu Ende gegangen. Knapp 15 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen Großteil der Regionalparlamente neu zu wählen. Zu größeren Zwischenfällen ist es nicht gekommen. In Bagdads Schiitenvorstadt Sadr City sei jedoch ein Mann erschossen worden, als er verbotenerweise mit einem Mobiltelefon ein Wahllokal betreten habe. Dies berichtete der Fernsehsender Al Arabiya. Ausländische Wahlbeobachter rechnen mit einer Stimmbeteiligung von 30-60%, je nach Region. Die Ergebnisse der Wahl dürften in einigen Tagen bekannt gegeben werden. In Moskau und anderen russischen Städten haben mehrere tausend Menschen für bzw. gegen die russische Regierung demonstriert. In Moskau versammelten sich 1000 Menschen, um gegen die Wirtschaftspolitik Russlands zu protestieren. Die Polizei nahm mehrere Regierungskritiker fest. Die Kremlpartei Geeintes Russland von Ministerpräsident Putin organisierte im ganzen Land Gegendemonstrationen, bei denen die Menschen ihre Solidarität mit der Regierung ausdrückten. Das deutsche Bundesland Hessen hat künftig eine Koalitionsregierung aus CDU und FDP. Die beiden Parteien haben jeweils einstimmig einem entsprechenden Vertrag zugestimmt. 7 Ministerposten sind für die CDU vorgesehen und 3 für die FDP. Die neue hessische Regierung soll am Donnerstag vom Landesparlament bestätigt werden. In der iranischen Hauptstadt Teheran haben die 10-tägigen Feiern zum 30. Jahrestag der Islamischen Revolution begonnen. Präsident Mahmoud Ahmadinejad sagte, die Revolution von 1979 wirke über Iran hinaus. Am 1. Februar 1979 war Revolutionsführer Ayatollah Khomeini aus seinem französischen Exil nach Teheran zurückgekehrt, dies nach der Flucht des Schahs. Die Revolutionslehre von Khomeini sieht vor, dass der Staat und die islamische Geistlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. In den USA ist ein weiterer Wunschminister Obamas wegen Steuerfragen unter Druck geraten. Laut Angaben des Weißen Hauses hatte Tom Daschle, der von Obama als Gesundheitsminister vorgeschlagen ist, den Steuerbehörden gewisse Einkünfte nicht angegeben. Inzwischen habe Daschle seine Schulden aber beglichen, samt Zinsen, heißt es in der Mitteilung weiter. Vor Daschle war bereits der neue Finanzminister Timothy Geithner in die Kritik geraten, auch er wegen unbezahlter Steuern. Zum Sport: In Garmisch-Partenkirchen sind beide Skirennen von heute abgesagt worden. Der Super-G der Frauen und die Abfahrt der Männer konnten wegen Nebels nicht durchgeführt werden. Michelle Schönbechler.
Der Super-G der Frauen soll morgen um 10.30 Uhr stattfinden. Das Rennen ist für die Schweizer Delegation darum wichtig, weil aufgrund der Leistungen der Fahrerinnen der vierte und letzte Startplatz für den Super-G an der Weltmeisterschaft in Val d'Isère vergeben wird. Das WM-Super-G-Rennen ist bereits am nächsten Dienstag. Die Schweizer Langläufer holten im russischen Rybinsk Weltcup-Punkte. Martin Jäger lief im Sprint auf den 9. Platz und erreichte damit sein bestes Weltcup-Resultat. Christoph Eigenmann wurde 11. Weltcup-Leader Dario Colonia verzichtete auf das heutige Rennen. Die österreichischen Skispringer feierten im japanischen Sapporo einen Dreifachsieg. Gregor Schlierenzauer gewann vor Thomas Morgenstern und Wolfgang Leutzl. Simon Ammann belegte den 7. Platz, Andreas Küttel wurde 9. Tennis: Serena Williams, so heißt die Siegerin beim Australian Open. Die Amerikanerin setzte sich im Final gegen Dinara Safina aus Russland deutlich mit 6:0 und 6:3 durch.
Das Wetter: Morgen löst sich der Hochnebel weitgehend auf, am Vormittag scheint ab und zu die Sonne. Am Nachmittag ziehen dann dichtere Wolken auf und in Juranähe fällt etwas Schnee. Die Temperatur liegt zwischen 1 und 6 Grad. Im Süden ist es stark bewölkt und zeitweise schneit es bei Höchstwerten um 3 Grad. Am Montag gibt es in der Zentral- und Ostschweiz mit starkem Föhn einige sonnige Abschnitte. Sonst ist es wechselnd bewölkt und in Juranähe fällt Regen. Im Süden schneit es kräftig.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Die weiteren Themen: Wahlen im Irak. Noch bevor ausgezählt ist, steht das wichtigste Resultat bereits fest. Es gab keinen Terror. Tag der Demonstrationen in Russland. Der Kreml bestellt für sich warme Worte und verdankt sie mit warmem Tee. Kreml-Kritiker hingegen werden verhaftet. Anti-WEF-Demo in Genf. Globalisierungskritiker ließen sich nicht in Massen mobilisieren. Krieg der Worte in Israels Wahlkampf. Argumente sind jedoch kaum zu hören. Und die beruhigende Wirkung eines störrischen Tieres. Esel als Therapeuten im Strafvollzug. Die heutigen Wahlen in Irak waren ein wichtiger Prüfstein für die Zukunft und es scheint, dass das Land den Test bestanden hat. Das Interesse der Bevölkerung an den Parlamentswahlen in 14 von 18 Provinzen war groß. Die enormen Sicherheitsmaßnahmen haben sich bewährt weitgehend und die Tatsache, dass sich auch die sunnitischen Parteien an den Wahlen beteiligt haben, dürfte dazu führen, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen künftig angemessener vertreten sind in der Politik. Ulrich Leithold von der ARD berichtet.
Irak erlebte einen Tag seltener Ruhe. Wenige Zwischenfälle, die normalerweise nie den Weg in die Nachrichten finden würden, konnten den Wahlverlauf nicht beeinträchtigen. Nördlich von Bagdad explodierte eine Bombe, verletzte Polizisten und einen Passanten. In Saddam Husseins Heimat Tikrit schlugen Granaten an einem Wahllokal ein, verletzten aber niemanden. Der Flugverkehr war eingestellt, Autos durften nicht fahren, Grenzen blieben zu. Betonwälle, Stacheldraht und Scharfschützen gaben den Wählern Sicherheit. Die kamen in Massen, die Beteiligten Wahlbeteiligung war so hoch, dass die Wahllokale länger geöffnet blieben. Unzufriedenheit über die Verhältnisse 6 Jahre nach dem Einmarsch der US-Truppen und Ärger über unfähige Politiker motivierten zur Stimmabgabe. Das ist das allgemeine Gefühl. Es muss eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse geben. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Behörden arbeiten armselig. Wir brauchten dringend diese Wahl. Vielleicht ändert sich die Lage ja. Ich persönlich habe schwere Zeiten hinter mir. Mein Bruder wurde ermordet, mein Vater starb. Hoffentlich wird es nach der Wahl besser für uns Iraker. In den 4 Jahren seit der letzten Wahl hat sich nichts geändert. Es wurde immer schlimmer. Bei diesen Wahlen müssen die Verantwortlichen ausgewechselt werden. Und bei den kommenden Parlamentswahlen auch. Umfragen signalisieren den Wunsch der Wähler nach weniger religiösem Einfluss auf die Politik. Das könnte ein Plus für Regierungschef Maliki sein, der so eine Politik verfolgt und mit der relativ besseren Sicherheit und seinen harten Verhandlungen mit den USA über den Truppenabzug zu punkten hofft. Positiv wird die Teilnahme sunnitischer Parteien an der Wahl beurteilt. Sie hatten die letzte Abstimmung vor 4 Jahren aus Protest gegen die amerikanische Besatzung boykottiert. Was die Menschen im Irak erwarten, ist die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Noch immer gibt es weniger Strom als unter Saddam, breitet sich immer wieder durch verseuchtes Wasser Cholera aus, sterben trotz besserer Sicherheit täglich noch immer 20 Menschen gewaltsam. Vizepräsident Tariq al-Hashemi hat verstanden, sagt er. Das Land braucht dringend die Menschen, das Land braucht dringend den Wechsel und Reformen. Jeder sollte daran mitarbeiten. Die Erwartungen sind hoch nach dieser Regionalwahl. Sie ist ein Test für die Parlamentswahlen zum Jahresende. Dass Irak noch lange kein normales Land ist, zeigen nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch, dass wegen ethnischer Probleme nur in 14 von 18 Provinzen gewählt werden konnte. Dass die heutigen Wahlen ruhig und mit hoher Beteiligung verlaufen sind, zeugt von Vertrauen der meisten Iraker in Demokratie und gelten als Absage an jahrelange Gewalt.
Wahlen in Irak, das war der Bericht von Ulrich Leithold. Die Wirtschaftspolitik der Regierung Putin erzürnt immer mehr Russen und Russinnen. Im ganzen Land sind deshalb heute tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Auch in Moskau unter strengster polizeilichen Überwachung allerdings. Damit die Kritik nicht allzu viel beachtet werde, stellte die Kreml-treue Partei Einiges Russland auch eine Kundgebung auf die Beine. Und die konnte auch ungestört stattfinden, während regimekritische Demonstranten verhaftet wurden. Peter Giesling aus Moskau.
Revolutionsgesänge auf dem Moskauer Triumphplatz. Wohl vor allem, um den demokratischen Schein zu wahren, hat man heute etwa 1000 unzufriedene Rentnerinnen und Rentner gewähren lassen. Diese waren dem Ruf der kommunistischen Partei gefolgt. Ohne Kapitalismus hätten wir keine Krise. Unter dieser Losung hatten sie sich in der eisigen Winterkälte versammelt. Es brauche endlich einen Wechsel an der Macht, erklärte mir dieser Mann. Man kann nicht nur vom Ölexport leben. Die Landwirtschaft, unsere Industrie muss endlich wieder gefördert werden. Das russische Volk muss aus dieser Krise rauskommen. Als dann nach der Kundgebung der Kommunisten am gleichen Ort andere demonstrieren wollten, haben die Moskauer Sicherheitskräfte brutal durchgegriffen. Damit dann aber die russischen Fernsehsender heute Abend auch euphorisch wirkende Bilder ausstrahlen können, hat die Kreml-Partei Einiges Russland auf dem Moskauer Manegenplatz eine groß angelegte Pro-Medjedev- und Pro-Putin-Veranstaltung abgehalten. Und während die Kommunisten Helden von Lenin und Stalin schwenkten, waren hier mitten in einem rot-blau-weißen Flaggenmeer überall die Porträts von Putin und Medjedev zu sehen. Das Volk, Medjedev und Putin, wir gehören zusammen, hieß hier die Losung. Und Soldaten schenkten den Teilnehmern heißen Tee aus. Nur wenige der hier Anwesenden seien doch wirklich freiwillig hier, meinte diese etwa 45-jährige Frau, welche das Treiben offensichtlich etwas angewidert aus größerer Distanz beobachtete. Mich erinnert das alles an die organisierten Massenkundgebungen unter dem Sowjetregime. Und unter den mehreren tausend Versammlungsteilnehmern erklärte mir dann dieser Mann, die ganze Welt müsse doch erkennen, wie sehr Medjedev und Putin auf breiteste Unterstützung im Volk zählen könnten.
Wissen
Sie, wir haben hier in Russland auch genügend Demokratie. Es ist doch einfach so, unser jetziger Präsident und unser heutiger Regierungschef tun alles für uns, damit unser Leben besser wird. Auf der Tribüne vor einer Großleinwand trat derweil diese Studentin auf. Sie wisse, beschwor sie das Publikum, nur Medvedev, Putin und der Partei habe sie derzeit alle Unterstützung zu verdanken. Gemeinsam werden wir es schaffen, gemeinsam zum Sieg.
So tönte es heute Nachmittag in Moskau. Das war der Bericht von Peter Gisling. Die Zeiten, als es wegen des WEF zu Massenprotesten kam, sind offenbar vorbei. 700 Menschen protestierten heute in Genf, vergleichsweise wenige. Die Protestaktion verlief zunächst friedlich, doch im Verlauf des Nachmittags war es vorbei mit der Ruhe. Demonstranten zogen in die Innenstadt und warfen Glasflaschen. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummischrot. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Eigentlich hatte die Genfer Regierung die Anti-WEF-Kundgebung verboten. Trotzdem versammelten sich heute Nachmittag rund 700 Personen in der Rue Mont Blanc beim Hauptbahnhof. Der Anlass verlief zunächst friedlich. In seiner Rede forderte Alt-SP-Nationalrat und UNO-Botschafter Jean Ziegler, man müsse das WEF in Davos verbieten. Dort säßen die Schuldigen der heutigen Wirtschafts- und Finanzkrise.
Sie sind verantwortlich für das Leid, das jetzt über die arbeitenden Menschen, nicht nur in Europa, vor allem in der dritten Welt gekommen ist, durch diese schreckliche, schlimme Wirtschaftskrise.
Viel mehr als das WEF ärgerte die Demonstranten jedoch das Demonstrationsverbot der Genfer Regierung.
Parce que je pense que les droits de l'homme sont bafoués par cette interdiction de manifester.
Die Menschenrechte würden mit Füßen getreten, findet diese junge Demonstrantin. Aufgerufen zur Kundgebung hatten Gewerkschaften und globalisierungskritische Organisationen. In letzter Minute gewährte ihnen die Polizei, vor der Hauptpost Reden zu halten. Danach wollten die Organisatoren die Veranstaltung auflösen. Doch rund 200 vermummte Personen hielten sich nicht daran und versuchten, die Polizeisperren zu durchbrechen. Es flogen Petarden. Die Polizei setzte Tränengas ein. Florence Breton von der Organisation ATTAC gibt für die Ausschreitungen der Genfer Regierung Schuld. Ihre sture Haltung habe dazu geführt.
La fermeté des autorités genevoises à nous interdire cette manifestation a un rôle énorme dans cette situation. Ça fait 35 ans que c'est pas arrivé à Genève. Et cette situation aurait pu être évitée si nous avait permis de bouger, de manifester.
Seit 35 Jahren sei in Genf keine Demonstration mehr verboten worden. Hätte man den Umzug wie geplant durchführen können, wäre es ruhig geblieben, ist Florence Breton überzeugt. Zurzeit versucht die Polizei immer noch, die vermummten Demonstranten daran zu hindern, in die Genfer Innenstadt zu gelangen.
Israel wählt in 10 Tagen ein neues Parlament und für viele könnte die Wahl zur Qual werden, denn das Angebot ist enorm. Um die 120 Parlamentssitze bewerben sich Kandidatinnen und Kandidaten auf 34 Listen. Die Zersplitterung der Parteienlandschaft hat zur Folge, dass eines schon jetzt klar ist. Israel wird auch in Zukunft von einer Mehrparteienkoalition regiert werden. Offen ist nur, wer diese Regierung führen wird. Benjamin Netanyahu vom Likud-Block, Tzipi Livni von der Kadima-Partei oder Ehud Barak von der Arbeitspartei. Aus Jerusalem der Bericht von Robert Stähli, das Rennen der großen drei.
Während des Krieges im Gazastreifen waren die politischen Führer der großen Parteien stramm zusammengestanden. Seit die Waffen schweigen, liefen sich Benjamin Netanyahu vom Likud-Block, Tzipi Livni von der Kadima und Ehud Barak von der Arbeitspartei jetzt einen Krieg der Worte und streiten um die politische Führerschaft im Lande. Livni sei als Regierungschefin überfordert und Netanyahu sei ungeeignet, weil er den Friedensprozess mit den Palästinensern sabotieren werde, versucht zum Beispiel die Propaganda der Arbeitspartei weiß zu machen. Und folge daraus, dass nur ein künftiger Premier Barak dem Land eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand bieten könne.
או נתניהו, או לבני, או ברק, הציבור בישראל יכריע ויצביע ברק.
Auch Likud-Chef Benjamin Netanyahu spielt im Wahlkampf den starken Mann. Ich werde, wenn es um die Sicherheit Israels geht, keine Kompromisse machen und mit allen Mitteln verhindern, dass der Iran Atomwaffen herstellt, meinte er an einem großen Wahlmeeting in Jerusalem und erntete damit großen Applaus.
בביטחון המשימה החשובה ביותר שלנו היא למנוע את התחמשותה של איראן בנשק גרעיני.
Netanyahu, auf dessen Liste mehrere Hardliner Platz gefunden haben, will in Friedensgesprächen mit den Palästinensern nur wenig nachgeben. Eine Rückgabe von Ost-Jerusalem und des Jordantals steht für ihn ebenso wenig zur Debatte wie die Rückgabe des Golans an Syrien. Ob diesen markigen Auftreten der beiden Macho-Politiker Barak und Netanyahu hat es Kadima-Chefin und Außenministerin Tzipi Livni schwer. Im jüngsten Krieg hatte sie neben dem scheidenden Premier Olmert und Verteidigungsminister Barak nur die dritte Geige gespielt. In der Wahlwerbung ihrer Kadima blickt sie auffallend viel zurück, erzählt vom Kampf ihrer Eltern für die Errichtung des Staates Israel und verbreitet freundliche Allgemeinheiten.
I believe in Israel. And I'm proud to represent it.
Livni ist derzeit einem wahren Trommelfeuer des Likud-Blocks und der Arbeitspartei ausgesetzt. Der Likud wirft ihre Kadima vor, mit der Räumung der israelischen Siedlungen im Gazastreifen im Jahre 2005 die heutige Situation provoziert zu haben. Und die Arbeitspartei hackt auf ihr herum und fragt sich, warum es ihr denn jetzt gelingen soll, eine Mehrparteienregierung zu bilden, wenn sie mit dem gleichen Unterfangen doch vor wenigen Monaten gescheitert sei. Im Wahlkampf dominieren derzeit weniger die Argumente als die persönlichen Angriffe und auch Verunglimpfungen. Einer ihrer größten Urheber ist Avigdor Lieberman, der Chef der großen Russenpartei Israel Beiteinu, unser Haus Israel. Lieberman, der früher schon die Aussiedlung der arabischen Bevölkerung Israels gefordert hatte, droht ihr jetzt neuerdings die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wenn sie nicht ausdrücklich ein Loyalitätsbezeugnis zum jüdischen Staat ablege. Auch wenn der Generalstaatsanwalt diese Verunglimpfung von immerhin 20% der israelischen Bevölkerung übergehen will, so droht Lieberman trotzdem vor dem Kadi erscheinen zu müssen, nachdem sich die Hinweise verdichten, er habe Bestechungsgelder angenommen. Derlei Tun der Politikerklasse lässt viele Wählerinnen und Wähler ratlos. Zwei Wochen vor der Wahl ist die Zahl der Unentschlossenen weiterhin groß und viele meinen, sie würden sich wohl erst am Wahltag selber entscheiden.
Der Bericht von Robert Stähli. Weiter jetzt mit dem Hinweis auf die Sendung International von morgen Sonntag. Es geht dort um die islamische Revolution im Iran vor genau 30 Jahren. Am 1. Februar redete Ayatollah Khomeini in Teheran vor Hunderttausenden zum ersten Mal nach seiner Rückkehr aus dem langjährigen Exil in Paris. 10 Tage später brach das marode Schah-Regime endgültig zusammen. Unterdessen hat die Aufbruchstimmung von damals einer großen Unzufriedenheit Platz gemacht. Dazu die Sendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Es gibt unendlich viele Wege zur Resozialisierung von Strafgefangenen. Als Therapeuten fungieren immer öfter auch Tiere, Hunde etwa oder Pferde. In der Strafanstalt Saxeriet im St. Gallischen Salez kommen bislang einmalige Therapeuten zum Einsatz. Esel. Seit einem Jahr werden die Straffälligen in Saxeriet sozialisiert, indem sie mit der sprichwörtlichen Sturheit der grauen Langohren konfrontiert werden. Und das Programm ist erfolgreich, wie der Bericht von Roland Wermelinger zeigt.
Auf dem Gutshof der offenen Strafanstalt Saxeriet. Langhaarige Rinder schnauben in den kalten Winterabend, Pferde galoppieren auf der Weide, neugierig beobachtet von 4 Eseln. Tiertherapeutin Annemarie Diener stellt sie vor und erwähnt vorher noch, dass sie alles andere als scheu seien.
dieser verspielte Miro, dann Lore, die ist sehr direkt und sehr so vorlaut, würde ich sagen. Und Gioia ist sehr sanft und sie weckt so fürsorgliche Gefühle. Und Dali ist so groß und stark und die Insassen finden oft, es sei eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten.
Die Tiertherapeutin berücksichtigt den Charakter von Miro, Lore, Gioia und Dali, wenn es darum geht, einem Strafgefangenen sein Bezugstier zuzuweisen. Allerdings haben die Insassen inzwischen den Medienrummel satt, den diese Eseltherapie vor allem zu Beginn ausgelöst hat, möge nicht mehr dauernd Auskunft geben. Deshalb folgt an dieser Stelle eine Rückblende. Ein Besuch in der Strafanstalt Sachseriet vor einigen Monaten.
Miro! Miro! Am Schluss kommt es einfach immer etwas noch zu knabbern. Äpfel oder Rüebli ist ganz verschieden.
Du, ich beiss dich auch. Ich beiss dich auch, du Bürschli.
Ein straffälliger, knapp 40-jähriger Mann striegelt, zäumt und füttert die Esel. Dann werden Aufgaben gestellt, zum Beispiel ein Gang über ein Hindernis. Ein Wohlfühlplausch ist das Ganze nicht. Die Anstaltspsychiaterin ordnet die Therapie, deliktsunabhängig an, wenn sie Defizite in der sozialen Integration feststellt.
Ich finde einfach, um die herum finde ich mich viel ruhiger. Sagen auch viele Kollegen und so, ich sage viel ruhiger und so. Früher bin ich einfach aggressiv gewesen, und die Leute wollen verschlafen und so. Und jetzt ist es einfach besser geworden. Und ich bin auch froh, dass ich mit den Tieren zusammen sein kann.
Der Gefangene S. war einer der ersten. Mittlerweile durchliefen rund 30 Insassen das mehrwöchige bis mehrmonatige Programm bei Annemarie Diener und den Eseln. Bei einem weiteren Besuch im Sachseriet in diesen Tagen erklärt sie, warum gerade Esel für dieses Therapieprogramm ausgewählt wurden.
Der Esel lässt sich zu nichts zwingen. Und viele Leute hier im Sachseriet, die haben eine schlechte Frustrationstoleranz. Sie kommen schnell in eine Not, wenn der Esel nicht macht, was er soll. Und das ist ein ganz, ganz gutes Übungsfeld. Sobald sich der Esel unsicher fühlt, verweigert er.
Wenn man mit einem Esel arbeitet, sagt Annemarie Diener, kommt man immer auch mit sich selbst in Kontakt und bleibt immer irgendwann stehen mit dem Tier. Es geht darum, mangelndes Selbstvertrauen oder ein gestörtes Selbstbild aufzupolieren.
Es ist eigentlich egal, was der Esel macht. Es geht um den Insassen. Es geht darum, dass er sich überlegt, was könnte eine Hilfestellung sein, dass er sich überlegt, was könnte ich verändern, dass er alternative Lösungen findet.
Der Einbezug von Tieren in den Anstaltsalltag ist das Markenzeichen der Strafanstalt Sachseriet. Seit Jahrzehnten helfen 2 Dutzend Katzen bei der Resozialisierung von Straffälligen, indem sie unbelasteten Gesprächsstoff liefern und die Eigenverantwortung fördern. Auf die Idee, es mit Eseln zu probieren, kam Anstaltsdirektor Martin Vinzenz vor einigen Jahren, als er privat einen Esel für seinen Sohn kaufte.
Mit der Zeit haben wir dann gesehen, wie zugänglich das Tier ist, was alles möglich ist mit dem Esel. Und so eigentlich ist die Fantasie entstanden, erst einmal aufgrund der Infrastruktur der Strafanstalt Sachseriet, aufgrund der Tiere, die bereits in der Anstalt sind, irgendwie einen neuen Zugang für die Insassen zu finden, der über das Pflegen der Tiere hinausgeht.
Das Eseltherapieprogramm im Sachseriet gilt als Erfolg und wird auf Dauer fortgesetzt.
Es gibt so positive Elemente durchaus, also dass beispielsweise Gefangene selber sich schon geäußert haben, ihre eigene Wahrnehmung ist, sie sind ruhiger geworden.
Die Eseltherapie ist ein Pilotprogramm, sie wird dokumentiert, doch eine wissenschaftliche Begleitforschung ließ sich bisher nicht finanzieren. Das bleibt aber ein erklärtes Ziel. Immerhin beobachten zahlreiche Vollzugsanstalten im In- und Ausland interessiert, was Milo und Co. in Salitz erreichen.
Schöne Aufgabe für sture Therapeuten. Das war ein Bericht von Roland Wermelinger. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christoph Studer, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.